Und liebe Stunis, hallo, hier kommt eine Podcast-Folge zur Vorlesung Galois-Theorie. Nicht wundern, falls hier Hintergrundgeräusche sind. Meine Tür ist zwar zu, aber im Flur wird gerade ein bisschen gehandwerkelt. Und da könnte es sein, dass dann zwischendurch da so Krach zu hören ist. Der Wunsch war, dass ich nochmal was zu Satz 6.5 sage. Da ging es darum, dass algebraische Abschlüsse existieren und dass je zwei algebraische Abschlüsse eines Körpers K über diesem Körper K dann isomorph sind. Und der Wunsch war, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich zu zweien der Beweisschritte noch etwas sage. Insgesamt waren es 5 und ich sage gleich nur noch mal kurz, was da jeweils die Idee war. Und dann bespreche ich Details zu den beiden Schritten, wo das gewünscht war. Okay, Schritt 1 war, dass man sich überlegt, dass man bei jeder algebraischen Erweiterung L über K L schreiben kann als Vereinigung von so Nullstellenmengen. Und dabei laufen wir über alle irreduziblen normierten Polynome mit Koeffizienten aus K. Und diese Vereinigung ist disjunkt in dem Sinne, dass wenn wir zwei verschiedene irreduzible normierte Polynome nehmen aus Kx, dass dann diese Nullstellenmengen disjunkt sind. Dann haben wir uns so eine Menge M-Schlange definiert. M-Schlange war die Menge aller Paare, wo vorne ein irreduzibles normiertes Polynom aus Kx steht und hinten irgendeine natürliche Zahl. Und dann gab es da so spezielle Teilmengen, M-Schlange Index P, wo dann eben in der ersten Komponente das Polynom P steht und hinten kann irgendeine natürliche Zahl stehen. Dann konnte man M-Schlange schreiben als Vereinigung über diese M-Schlange P-Mengen. Das war auch wieder eine disjunkte Vereinigung, das wird später noch wichtig. Und dann haben wir eine Abbildung definiert von dem Körper K in die Menge M-Schlange. Jedes Körperelement K wurde dabei abgebildet auf das Tupel x-k,1. x-k ist ein irreduzibles normiertes Polynom, gehört deswegen zu dieser Menge geschwungen p. 1 ist eine natürliche Zahl und deswegen landeten all diese Tupel in einer von diesen geschwungenen m-Schlange p-Mengen, wobei das Polynom p immer genau das Polynom ist, das in der ersten Komponente steht. Dann kommt Schritt 2. Dieses m-Schlange, haben wir behauptet, enthält einen zu k-isomorphen Teilkörper. Dazu sage ich jetzt noch ein bisschen was. Diesen Teilkörper nenne ich jetzt mal K-Schlange. Und K-Schlange ist genau die Menge der Bilder unter der Abbildung, die wir Phi genannt haben. Phi habe ich gerade nochmal erklärt. Das heißt, K-Schlange besteht aus allen Tupeln der Form x-k,1, wobei vorne dieses K ein Körperelement ist. Das heißt, x-k ist so ein irreduzibles normiertes Polynom vom Rad 1 aus Kx. Die zweite Komponente ist die natürliche Zahl 1 und das ist genau das Bild von dem Körper K unter der Abbildung Phi, die wir definiert haben. Das wird dann zu einem Körper, der in M-Schlange liegt. Und zwar indem wir diesen Trick verwenden, den wir schon bei Ringen verwendet haben. Wir basteln nämlich einfach auf der Menge der Bilder Körperverknüpfungen und schieben die ganzen Eigenschaften aus dem Körper K rüber. Und das geht, weil Phi eine Bijektion ist. Wir haben uns überlegt, dass man Phi rückgängig machen kann, indem man sich so ein Tupel anguckt und dann einfach das K ja sieht, das man als Urbild nehmen kann. Und da gibt es nur eins, weil Polynome ja genau dann gleich sind, wenn alle Koeffizienten an den entsprechenden Stellen gleich sind. Oh, und jetzt wird's laut. Ich hoffe, Sie können mich noch verstehen. Ich habe es angekündigt. Aber tut mir leid, das war jetzt für mich nicht gut einzuschätzen, wann die da vielleicht mal kurz was bohren oder hämmern oder klopfen oder so. Oh. Okay, die Idee ist also jetzt, dass wir da diesen Körper K-Schlange haben, der in der Menge M-Schlange liegt. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir zu Phi eine Umkehrabbildung haben, Phi hoch minus 1, denn es ist ja eine Bijektion. Und jetzt kommen wir zu 3. Das war der Schritt, einer der Schritte, bei dem Details gewünscht wurden. Da habe ich nämlich behauptet, dass es jetzt eine Menge Skript M gibt und da drin Teilmengen Skript MP für jedes Polynom P, das normiert und irreduzibel ist, aus Kx. Und zwar so, dass diese Menge Skript M sich jetzt im Prinzip genauso verhält wie die Menge M-Schlange und dass diese Mengen Skript MP sich so verhalten wie die Menge M-Schlange P und so weiter. Und ich sage jetzt nicht immer Skript oder nicht Skript, weil ich das kaum schaffe, mich so auf die Notation zu konzentrieren. Aber in der Vorlesung habe ich das, glaube ich, immer alles richtig und ordentlich gesagt. Da könnten Sie dann nochmal zum Vergleich reinhören. Der Witz ist, wir haben diese Menge M-Schlange mit diesen ganzen schönen Eigenschaften und wir wollen die jetzt quasi bijektiv abbilden auf eine Menge M, die gleichen schönen Eigenschaften hat und wo wir den Körper K aber auch wirklich sehen. Denn in der Menge M-Schlange sehen wir nicht den Körper selbst, sondern nur eine Kopie davon, nämlich dieses K-Schlange. Wir müssen also irgendwie die ganze Situation jetzt so rüber transportieren, dass alles über dem Körper K stattfindet. Und hier ist meine Idee, wie man das machen kann. Wir definieren nämlich jetzt eine Bijektion von M-Schlange auf eine Menge M, Skript M. Dabei soll K-Schlange auf K abgebildet werden, und zwar mit der Abbildung 4 hoch minus 1. Deswegen habe ich gerade erwähnt, dass es die gibt. Ich will also eine Bijektion von M-Schlange auf irgendeine Menge M irgendwo auf der Welt. Da brauchen wir halt Mengentheorie. Wir brauchen sowas wie, es gibt eine zu M-Schlange disjunkte gleichmächtige Menge. Das reicht, damit kann man das dann basteln. Da hinein bilde ich jetzt also ab. Ich will diese Menge so wählen, dass da unser ursprünglicher Körper K drin liegt. Und dann kann ich nämlich meine Bijektion so wählen, dass die Einschränkung auf K-Schlange Phi rückgängig macht. Das heißt, die Einschränkung soll Phi hoch minus 1 sein. Dann bewirkt das, dass der Körper K-Schlange zurück abgebildet wird auf unseren Körper K und dass die Menge M sich so verhält wie M-Schlange bezogen auf den Körper K. Und wir müssen nur einmal kurz festhalten, was das bedeutet. Vorher hatten wir, dass die Menge M-Schlange sich schreiben lässt als disjunkte Vereinigung von solchen Mengen M-Schlange P, indiziert mit diesen besonderen Polynomen. Das gleiche transportieren wir mit unserer Bijektion jetzt rüber in die Menge M. Das heißt, da wo wir vorher M-Schlange hatten, haben wir jetzt M. Da wo wir vorher diese Mengen M-Schlange P hatten, haben wir dann Mengen M-Index P. Die werden einfach mit der Bijektion somit rüber transportiert. Und alle Eigenschaften, also zum Beispiel, dass die paarweise disjunkt sind und so, das überträgt sich alles mit der Bijektion. Und so, mit so einer Bijektion, die den Körper K-Schlange wieder zurück auf K abbildet, bekommen wir die Menge in Schritt 3, die wir brauchen. Und ich lese die Eigenschaften nochmal vor. Dieses Skript M soll die disjunkte Vereinigung sein von irgendwelchen Mengen Skript M Index P, wobei P über die Polynome in Skript P läuft. Und das geht, weil die halt mit der Bijektion aus M-Schlange so rübertransportiert werden. Die Mächtigkeit dieser Teilmengen Skript MP soll immer mindestens so groß sein wie der Grad von P. Und das geht, weil das in M-Schlange funktioniert hat und wir mit der Bijektion ja alles rübertransportieren. Und dann wollten wir noch, dass für alle Körperelemente klein k, das kleine k in der Menge Skript M mit dem Index x minus k liegt. Und das geht, weil wir ja vorher hatten, dass das K-Schlange, also das Bild von K unter Phi, in der entsprechenden Menge M-Schlange Index x minus k lag. Und wir transportieren mit der Bijektion ja alles rüber. Also liegt dann das eindeutig bestimmte O-Bild k in der Menge Skript M Index x minus k. Das ist die Idee. Die Idee ist wirklich nur, M-Schlange bijektiv auf eine Menge M abzubilden, die den Körper k enthält. Und so, dass man von K-Schlange nach K die Abbildung 4 rückgängig macht und alles soll sich halt damit vertragen, wie der Körper K da liegt und wie die Polynome, also was die Polynome da für Eigenschaften haben. So, das waren ein paar mehr Details zu 3 und wie man sich vorstellen kann, wie man diese Menge wirklich konstruieren kann, nämlich mit so einer Bijektion. Und dann spreche ich jetzt noch über Schritt 5, das war nämlich der zweite Wunsch. Zwischendurch passiert noch was, da bilden wir so eine Menge Skript E, die besteht aus allen algebraischen Körpererweiterungen mit irgendwelchen Eigenschaften. Dann haben wir uns mit dem Lemma von Zorn überlegt, dass diese Menge Skript E ein maximales Element besitzt, nämlich A, bezogen auf die Teilmengenbeziehung. Und jetzt in Schritt 5 wollen wir zeigen, dass dieses A ein algebraischer Abschluss ist von K. Und der Witz ist, dass A automatisch eine algebraische Erweiterung von K ist, nach Definition der Menge Skript E. Es reicht also zu zeigen, dass A algebraisch abgeschlossen ist. Und das machen wir, indem wir eine algebraische Erweiterung hernehmen und zeigen, dass die nicht echt ist. Das heißt, wir nehmen einen Erweiterungskörper C. C über A soll algebraisch sein und wir zeigen C gleich A. Und das gehe ich jetzt nochmal mit ein paar mehr Details durch, damit hoffentlich nochmal besser nachvollziehbar wird, was wir da gemacht haben. Und ich wiederhole jetzt wahrscheinlich viel, was ich in der Vorlesung gesagt habe, aber ich gebe mir Mühe, an einigen Stellen noch ausführlicher zu sein. Überlegen wir erstmal, was unser maximales Element A jetzt eigentlich kann. Naja, A kommt aus der Menge Skript E, deswegen ist A über K eine algebraische Körpererweiterung. A ist als Menge in der Menge Skript M enthalten und wenn wir uns ein Polynom aus der Menge Skript P hernehmen, dann ist die Nullstellenmenge in A enthalten in der Menge Skript M für dieses Polynom P. Das liegt einfach an der Definition von Skript E. Okay. Eine algebraische Erweiterung einer algebraischen Erweiterung ist eine algebraische Erweiterung und deswegen ist C über K algebraisch, das wird später noch wichtig. Außerdem kriege ich die Nullstellenmenge von a für jedes Polynom, indem ich die Nullstellenmenge für das gleiche Polynom in c betrachte und mit a schneide. Und so haben wir dann hergeleitet, dass die Anzahl der Nullstellen von p in c beschränkt ist durch den Grad. Und das ist wiederum beschränkt durch die Mächtigkeit von der Menge Skript mp, und zwar für jedes normierte irreduzible Polynom p aus Kx. So, und das kann ich jetzt benutzen, um eine injektive Abbildung zu definieren. Gamma p für jedes Polynom p aus dieser Menge Skript p. Und Gamma bildet die Nullstellenmenge von p in c ab, hinein in diese Menge Skript m unten p. Und was da passiert, ist uns total egal. Wir brauchen nur, dass es so eine Abbildung gibt. Wir brauchen nur, dass man diese Nullstellenmenge quasi in die Menge Skript m unten p rein kopieren kann. Nur darum geht's. Diese Mengen m Skript p sind disjunkt für verschiedene Polynome. Das heißt, dass also auch die Bilder von diesen Nullstellenmengen für verschiedene Polynome disjunkt sein werden. Das wird noch wichtig. Und die Nullstellenmenge von p in a liegt einerseits in der Nullstellenmenge von p in c, weil a ein Teilkörper von c ist. Aber gleichzeitig liegt diese Nullstellenmenge auch in dieser Menge m Skript p für jedes Polynom, weil, so haben wir das vorhin nochmal wiederholt, weil der Körper a in der Menge Skript e liegt. Und alle Körper in Skript e erfüllen das, dass diese Nullstellenmengen für diese Polynome immer in den dazugehörigen Mengen m Skript p liegen. Das ist hier also wichtig, das brauchen wir. Und da jetzt also diese Nullstellenmenge von jedem Polynom in a einerseits in der Urbildmenge von Gamma p liegt und andererseits auch in der Bildmenge, können wir dann fordern, dass diese injektiven Abbildungen Gamma p, wenn wir sie auf diese Nullstellenmengen einschränken von p in a, dort dann die identische Abbildung bewirken. Das heißt, wir basteln uns jetzt abschnittsweise eine Abbildung zusammen, und wenn ich jetzt ganz unten anfange, sieht das so aus. Ich habe die Nullstellenmenge von p in a für jedes Polynom. Da soll einfach nichts passieren. Im Körper C finde ich dann vielleicht noch weitere Nullstellen. Die sollen dann von Gamma P irgendwohin in die Menge Skript MP abgebildet werden. Wohin ist mir egal. Aber das Ganze soll injektiv sein. Und jetzt baue ich das zusammen, indem ich nämlich jetzt auf dem ganzen Körper C eine Abbildung Gamma definiere. C kann ich schreiben als Vereinigung über Nullstellenmengen für solche Polynome P aus Skript P in C. Auf jeder Nullstellenmenge habe ich ein dazu passendes Gamma P. Also kann ich jetzt insgesamt Gamma definieren, indem ich sage, naja, je nachdem, woher mein kleines C aus C kommt, aus welcher Nullstellenmenge, benutze ich halt das dazu passende Gamma für das dazugehörige Polynom. Das ist dann injektiv. Und dann kann man noch zeigen, dass die Einschränkung auf A die identische Abbildung ist, weil wir uns ja vorher überlegt haben, dass diese Gamma Ps eingeschränkt auf die Nullstellenmengen in A jeweils die identische Abbildung sein sollen. Und A ist die Vereinigung dieser Nullstellenmengen innerhalb von A. Also kann man das alles so basteln. Was wissen wir also jetzt? Wir haben so ein Gamma gefunden. Gamma ist eine injektive Abbildung von C hinein in die Menge Skript M. Und wir wissen immer nur abschnittsweise, was passiert. Das heißt, wenn wir nachgucken wollen, wie ein Element C aus C abgebildet wird, dann müssen wir immer erstmal ein irreduzibles Polynom finden, von dem dieses kleine C eine Nullstelle ist, irreduzibel und normiert aus Kx. Dann müssen wir für dieses passende Polynom P die richtige Abbildung Gamma P nehmen, und mit der müssen wir das kleine C dann abbilden. Das ist quasi unsere Bastelanleitung, wie man mit Gamma abbildet. Okay, und dieses Gamma ist injektiv, und eingeschränkt auf A ist es die identische Abbildung. Das ist wichtig, denn K liegt in A, und deswegen ist Gamma eingeschränkt auf K auch die identische Abbildung. Das brauchen wir später noch. Jetzt soll D das Bild von C unter Gamma sein. Dann ist Gamma als Abbildung von C nach D aufgefasst eine Bijektion. Das Bild D ist eine Teilmenge von Skript M, weil ja Gamma so definiert war. Das wird auch noch wichtig. Das heißt, alle Elemente in D liegen in der Menge M. Und wir wollen jetzt darauf hinaus, dass D ein Körper ist und dass der aus der Menge Skript E kommt. Und dafür müssen wir jetzt verschiedene Eigenschaften nachweisen. Erstmal müssen wir gucken, warum D ein Körper ist und warum das sogar eine Körpererweiterung über K werden kann. Naja, und dazu machen wir den üblichen Trick. Wir basteln Körperverknüpfungen auf D, die eingeschränkt auf K die gleichen Verknüpfungen sind wie auf K. Und das machen wir mit dem üblichen Vorgehen. Ich nehme zwei Elemente D1 und D2 aus D her und ich addiere sie, indem ich zuerst D1 und D2 mit Gamma hoch minus 1 zurücktransportiere nach C. Da kann ich sie addieren und dann transportiere ich das Bild mit Gamma zurück nach D und dann kann ich das als Summe definieren. Wenn ich jetzt Körperelemente aus K hergenommen hätte, wäre nichts passiert, weil Gamma ja mit den Elementen aus K nichts macht. Das heißt, die Einschränkung auf K ist die Addition, die wir da kennen. Genauso mit der Multiplikation. Wenn ich multiplizieren will, dann nehme ich D1 und D2, bilde die Urbilder unter Gamma in C, multipliziere dort und bilde mit Gamma wieder zurück ab. Und wenn ich Elemente aus K genommen hätte, wäre das die Multiplikation aus K. Also ist D ein Körper. Gamma ist ein Körperhomomorphismus, also ein Isomorphismus, denn es war ja bijektiv, von C nach D. Die Einschränkung auf K ist die identische Abbildung. Und daher ist D über K eine Körpererweiterung. Und die Elemente aus D liegen in Skript M. Um also zu zeigen, dass D aus der Menge Skript E kommt, habe ich jetzt nur noch zwei Dinge zu tun. Ich muss zeigen, dass D über K algebraisch ist und ich muss zeigen, dass die Nullstellenmengen in D für irgendwelche irreduzibel normierten Polynome in der dazugehörigen Menge Skript M P liegen. Okay, machen wir zuerst das algebraisch sein. Und hier werde ich jetzt definitiv mehr sagen als in der Vorlesung, denke ich. Ich fange also an mit einem D aus D. Um zu zeigen, dass es algebraisch ist, brauche ich ein von 0 verschiedenes Polynom aus Kx, das D als Nullstelle hat. Und hier ist jetzt meine Idee. Erstmal transportiere ich das Element zurück nach C, indem ich Gamma hoch minus 1 anwende. Das geht. Ich finde ein eindeutig bestimmtes Urbild C aus C unter Gamma. Und dieses C ist dann algebraisch über K, weil ja die Erweiterung C über K algebraisch war. Das haben wir ganz am Anfang festgehalten. Aha, ja, wenn C algebraisch über K ist, dann finde ich doch ein Minimalpolynom. Dann nenne ich das doch mal Q. Wenn Q das Minimalpolynom von C über K ist, dann ist es Q normiert und irreduzibel. Das heißt, es liegt in unserer Menge Skript P. Das ist schon mal gut. Und wenn wir die Koeffizienten von Q mit Gamma abbilden, dann passiert überhaupt nichts, denn Q kommt ja aus Kx. Aha, jetzt setze ich D in Q ein und schaue, was passiert. Wenn ich D in Q einsetze, dann ist es genauso, als wenn ich das Bild von C unter Gamma in Q einsetze. Das heißt, ich setze ein, überall da, wo vorher x stand, steht jetzt C hoch Gamma. Na, was passiert aber beim Einsetzen in ein Polynom? Ich setze für x das Element ein, das heißt, ich verknüpfe das mit sich selber, je nach Potenz von x, und ich verknüpfe noch mit Körperelementen, aber denen passiert ja nichts, wenn ich da jetzt künstlich nochmal ein Gamma drauf werfe. Das heißt, es ist also egal, ob ich C hoch Gamma in Q einsetze oder ob ich C hoch Gamma einsetze in das Polynom Q, bei dem ich alle Koeffizienten mit Gamma abgebildet habe. Gamma macht ja nichts mit den Koeffizienten. Ich kann mir das also vorstellen, als würde ich das Polynom Q mit Gamma abbilden, sprich ich bilde die Koeffizienten ab und dann setze ich C hoch Gamma da ein. Das ist aber dann dasselbe, als wenn ich erst C in Q einsetze und dann Gamma anwende. Denn diese ganzen Verknüpfungen, die ich da beim Einsetzen von C bzw. C hoch Gamma mache, sind mit Körperisomorphismen verträglich. Ich bilde Potenzen, ich multipliziere, ich addiere. Da ist völlig egal, ob ich erst Gamma drauf werfe oder ob ich erst diese Verknüpfung mache. Also kann ich auch C in Q einsetzen und dann alles mit Gamma abbilden. Aber wenn ich C in Q einsetze, kommt 0 raus, denn Q war ja das Minimalpolynom. Also bilde ich jetzt 0 mit Gamma ab und das ist 0. In anderen Worten habe ich jetzt ein normiertes irreduzibles Polynom gefunden aus Kx, bei dem, wenn ich D einsetze, 0 rauskommt. Also ist D algebraisch über K. Und dann brauche ich noch das mit der Nullstellenmenge. Das hatten wir uns in der Vorlesung aber ganz gut überlegt. Wenn ich die Nullstellenmenge betrachte für irgendein irreduzibles normiertes Polynom P aus Kx im Körper D, dann ist das mit dem Argument, was wir gerade gesehen haben, dasselbe, als wenn ich die Nullstellenmenge in C hoch Gamma betrachte, denn D ist ja das gleiche wie C hoch Gamma. Und jetzt kommt das Argument von gerade, P verändert sich nicht, wenn ich da Gamma drauf anwende, beziehungsweise auf die Koeffizienten. Das heißt, es ist egal, ob ich zuerst im Körper C hoch Gamma die Nullstellenmenge von P betrachte oder ob ich die Nullstellenmenge von P in C betrachte und dann auf diese Nullstellenmenge insgesamt Gamma anwende. Das ist egal. Na, aber wenn ich die Nullstellenmenge von P in C betrachte und darauf Gamma anwende, dann ist es dasselbe, als wenn ich die dazugehörige, also zu P gehörige Abbildung Gamma P verwende. Und diese Gamma Ps hatten wir am Anfang so definiert, dass sie in einer Nullstellenmenge von einem Polynom in C starten und dann in die dazugehörige Menge Skript MP für dieses Polynom P gehen. Und deswegen liegt diese Nullstellenmenge von P in C, abgebildet mit Gamma P, in der Menge Skript MP. Und insgesamt haben wir jetzt gesehen, dass die Nullstellenmenge von P in D in Skript M P liegt. Und das war noch zu zeigen. Damit ist D jetzt ein Element unserer Menge Skript E. Und dann folgt daraus, jetzt muss ich kurz überlegen, wie es weitergeht. Das letzte Argument aus der Vorlesung wiederhole ich nochmal kurz. Jetzt haben wir also D liegt in Skript E, gleichzeitig ist A aber ein Teilkörper von D, denn A liegt in C und A verändert sich beim Anwenden von Gamma nicht, deswegen liegt A auch in D. Und A war ein maximales Element in der Menge Skript E per Inklusion, das heißt, wenn A in einem Erweiterungskörper D liegt, der auch die Eigenschaften von Skript E erfüllt, dann müssen A und D gleich sein. Dann sind aber auch A und C gleich und das war das Ziel. Wir wollten zeigen, dass bei dieser Erweiterung C über A, mit der wir angefangen haben, der Erweiterungskörper C nicht echt größer werden konnte, sondern dass der schon A sein muss. Das haben wir jetzt geschafft. Und dann kommt unser Lemma 6.3 und sagt, mit diesem Kriterium kann man sehen, dass A algebraisch abgeschlossen ist. Das war's. Das waren jetzt nochmal Details zu den Schritten 3 und 5. Ich habe es so verstanden, dass das der Witz war, worum es da geht und speziell was es mit dieser Menge M und MP und so auf sich hat. Ich hoffe, dass das jetzt deutlicher geworden ist. Und falls es das nicht ist oder falls jetzt beim Zuhören noch irgendwelche neuen Fragen gekommen sind, dann wissen Sie ja Bescheid. Einfach fragen. Bis dann.